klar, man kann Utopien, Dystopien spinnen, aber eigentlich ist doch das Spannende, wir sind doch in der Lage oder können zumindest versuchen, die Zukunft zu gestalten. Wo wollen wir hin und welche Methoden können wir wofür nutzen? Was weiß denn dieses System von diesem Schüler, diesem individuellen Schüler, dieser Schülerin? Was weiß denn das System von den curricularen Zielen, die ich habe? Was weiß denn das System von unterschiedlichen didaktischen Zugängen? Und die Antwort ist, naja, zufällig mal das eine oder andere. Und da müssen wir jetzt hin, dass wir konkret dieses System erweitern, um diagnostische Fähigkeiten, didaktische Fähigkeiten, curriculare Kenntnisse, um dann eben gezielt konkrete Dinge auszulagern in digital unterstützte Systeme.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Bei Auftrag Aufbruch geht es heute mal wieder um künstliche Intelligenz. Wir wollen aber diesem allgemeinen Begriff deutlich mehr Konkretisierung beibringen. Wir, das sind in diesem Fall Professor Detmar Meurers und meine Wenigkeit Joran Mus-Mehrholz. Erstmal, Detmar, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Danke, freut mich. Ein sehr spannendes Thema, dass wir da zusammen drüber diskutieren können.
Ich habe deine Biografie mir angeguckt, die ist so ein bisschen ein U oder vielleicht ein Ü, wenn wir von Tübingen reden, weil du hast in Tübingen mal studiert, das ist schon ein bisschen her, 1999 hast du promoviert in Computerlinguistik. Das war 1999 kein Thema, um das wahrscheinlich die ganze Welt sich gedreht hat, nehme ich an, also deine wahrscheinlich schon. Wir werden mal gucken, ob das dann im Gespräch tatsächlich bei dir dann so diese Wendung genommen hat. Du bist dann relativ schnell 2001 in die USA gegangen, Ohio State University, warst Assistant Professor, dann ab 2005 Associate Professor für Computerlinguistik als Schwerpunkt, was damals ja auch wahrscheinlich nicht so viele Leute auf der Welt gemacht haben.
Nee, es war nur ein sehr kleiner Bereich.
Dann bist du zurückgegangen nach Tübingen und 2008 auf den Lehrstuhl für theoretische Computerlinguistik berufen worden. Warst Computerlinguistik-Professor am Seminar für Sprachwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Bist du das gleichzeitig noch mit der Leitung der Arbeitsgruppe?
Ja, genau. Ich bin dann jetzt im April gewechselt, weil tatsächlich natürlich die Aufgaben im Bereich KI und Bildung so viel geworden sind, dass der Bereich theoretische Computerlinguistik immer weniger mein Augenmerk sein konnte. Und dann bin ich jetzt praktisch im gewissen Sinn abgeordnet an dieses Leibniz-Institut, wo das mein Schwerpunkt ist. Aber gleichzeitig bin ich noch Prof an der Uni, weil es natürlich die Forschung geht weiter.
Die Arbeitsgruppe heißt Sprache und KI in der Bildung und ist in dem erwähnten Institut angeordnet. Das ist das Leibniz-Institut für Wissensmedien, auch in Tübingen, kurz IWM. Alles richtig, genau. Was ich mir vorbereitet hatte?
Aha, perfekt.
Das war das längste Stück in diesem Podcast, das ich am Stück bestreite. Jetzt möchte ich bei dir anfangen mit der Ausgangsfrage. Dieser Podcast heißt ja in der Reihe Auftrag Aufbruch. Hast du irgendwas in deiner Biografie, irgendjemand in deiner Biografie, wo du sagen würdest, das war für dich ein Aufbruchsmoment?
Ja, im Grunde genommen hast du es eben schon angedeutet, weil als ich angefangen habe zu studieren, Ende der 80er Jahre, war das ein ziemliches Kaleidoskop von unterschiedlichen Dingen, was ich gemacht habe. Eben Sprachwissenschaft, Linguistik, Psychologie und Informatik. Und das waren eigentlich drei verschiedene Fächer. Und wir waren auch nur 10 Leute. Und das war so unter dem quasi der Idee der Cognitive Science damals. Aber es gehörte eigentlich noch nicht richtig zusammen. Was mich damals dann aber schon sehr geprägt hat, war die Diskussion, wie passt eigentlich die Informatik an eine Uni wie Tübingen? Weil Tübingen ist klassisch geistwissenschaftliche Uni eigentlich. Man hat Geistsozialwissenschaften, man hat eine große Medizin, aber eigentlich keine Ingenieurswissenschaften. Und da wurde damals, als ich war dann in der Fachschaft, auch in der Informatik, ging es darum, was ist eigentlich die Brücke? Inwiefern ist Bergwissenschaften, also die quasi Naturwissenschaften und die Talwissenschaften, die Geistwissenschaften, inwiefern spielt Informatik da eine Rolle und was ist die Rolle? Und das war eben diese verbindende Strukturwissenschaft. Und da haben wir damals tatsächlich dann auch einen Bereich mit dem damaligen Professor Klären intensiv dran gearbeitet als Fachschaft Informatik und Gesellschaft. Und insofern war das tatsächlich ein prägender Moment. Wir haben dann auch zum Beispiel Josef Weizenbaum nach Tübingen eingeladen und der kam dann auch, was uns als Fachschaft natürlich super begeistert hat. Und der hat ja gerade, wenn man jetzt überlegt, das war 88, 89 in der Zeit, 90, dann bin ich ein Jahr nach Toulouse gegangen über Erasmus, aber praktisch in dieser ersten Anfangszeit des Studiums war das sehr prägend, jemanden zu erleben, der sich intensiv damit beschäftigt hatte, was macht eigentlich Technik mit dem Menschen, mit der Gesellschaft, wenn es gerade jetzt auch, der hatte ja dieses Sprach interaktive System damals, wo dann seine Sekretärin plötzlich drum bat, dass er doch aus dem Raum geht, wenn sie mit dem System redet. Und das hat ihn, Josef Weizenbaum, damals dann ja auch veranlasst zu sagen, ah, ein System, was Sprache verwendet, dem attribuiert man menschliche Gefühle, menschliche Eigenschaften. Und das war tatsächlich für mich prägend. Also diese einerseits die Beschäftigung mit, was macht Informatik mit der Gesellschaft? Welche Rolle spielt das? Damals waren das mehr eben praktisch. Es waren noch keine Tutorsysteme, sondern sogenannte Expertensysteme. Expertensysteme, die zum Beispiel diagnostizieren konnten, ob jemand einen Herzinfarkt hat oder nicht, wenn gerade kein Arzt mit diesem Expertenwissen da ist. Es waren also Expertensysteme, die aber auch schon damals die Diskussion aufkommen ließen, was ist eigentlich genuin die Rolle des Menschen und was ist die Rolle der Technik und wie kann das sozusagen zu hybriden Teams werden. Und das insofern hat mich das sehr geprägt. Es gab auch ein anderes Buch von Winograd und Flores, Understanding Computers and Cognition. Und obwohl diese Sachen ja mittlerweile wirklich 30, 40 Jahre her sind, sind die tatsächlich, glaube ich, heutzutage wieder absolut aktuell geworden durch eben generative KI, ChatGPT, wo wiederum auch die Frage ist, wie interagieren wir mit Systemen, die Sprache verwenden und wie nutzen wir sie sinnvoll, um dann nicht in solche Dystopien zu kommen, wie damals Marvin Minsky, der sagte sowas wie, ach, wenn wir Glück haben, dann behalten uns die künstlichen Intelligenzen noch als Haustiere. Das ist sozusagen klar, man kann Utopien, Dystopien spinnen. Aber eigentlich ist doch das Spannende, wir sind doch in der Lage oder können zumindest versuchen, die Zukunft zu gestalten. Wo wollen wir hin und welche Methoden können wir wofür nutzen? Und insofern hat mich das immer sehr geprägt, dass ich mich als Gestalter gesehen habe und dann eben nach den vielen Jahren tatsächlich in den USA dann mein erstes intelligentes Tutorsystem für damals Portugiesisch Erwerb mit einem Doktoranden und ich entwickelt haben und dann überlegt haben, wie können solche hybriden Teams eigentlich aussehen?
Wir wollen in diesem Gespräch das alles ein bisschen aufdröseln. Ich mache schon mal Werbung für die Hörerinnen, die gleichzeitig lesen und zuhören wollen. Wir machen bei diesem Podcast immer Shownotes unten drunter. Das heißt, da, wo ihr diesen Podcast gefunden habt, könnt ihr auch Notizen und Links finden. Wenn ihr dann sagt, irgendwie, okay, ihr könnt so zwischendurch so mit halber Aufmerksamkeit nochmal gucken, wer nochmal Josef Weizenbaum war oder was mit Expertensystemen gemeint ist. Das verlinken wir dann alles. Kann man auch sehr gut im Nachgang nochmal anschauen. Jetzt zoome ich mal von außen ran an die Gegenwart. Also du bist jetzt ja ein alter Hase. In der Gegenwart, das heißt, wir nehmen auf, im Dezember 2024 wird die KI-Diskussion gerade in der Bildung häufig so geführt, als wäre das vom Himmel gefallen. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Wie ist sozusagen jetzt geschichtlich 2024 für dich einzuordnen?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil während früher, du hast es eben angedeutet, war es so, Computerlinguistik, da muss man erstmal erklären, was man eigentlich macht. Das hat man früher so erklärt, dass man, ja, maschinelle Übersetzung. Maschinelle Übersetzung war lange Jahre die einzige Anwendung, von der man schon mal was gehört hatte. Aber im Grunde genommen sind so computerlinguistische Methoden ja alle Arten von Analyse und Produktion von Sprache. Und Sprache taucht überall auf. Und einerseits ist es jetzt hervorragend, dass dann mit Alexa und diesen ganzen Assistenzsystemen die gesprochene Sprache auch nutzen, dass mehr ins Bewusstsein der Leute gekommen ist und dann auch Studiengänge stärker nachgefragt werden. Unser Studiengang hat sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht, weil eben bewusster ist, diese Technologie ist interessant, die möchte man mitgestalten. Wie kann man das, wie kann man Sprache verarbeiten und produzieren? Das ist einerseits sehr positiv. Andererseits ist der Nachteil, genau der, den du auch schon angestupst hast da, dass die diese Art Deus Ex Machina, da fällt was vom Himmel und schau mal her, was es alles tut. Und die große Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass vergessen wird, was wir eigentlich lösen wollen. Es geht ja sozusagen einerseits im Freizeitbereich natürlich manchmal auch drum, schau mal, neues Spielzeug, ist ja schön. Auf der anderen Seite haben wir herausfordernde Zeiten. Wir haben, wenn man sich die IGLO, PISA-Studien und so weiter ansieht, ein Bildungssystem, wo durchaus Potenzial für Verbesserungen ist. Und wenn wir das nicht adressieren, werden wir die Probleme in der Zukunft haben mit Leuten, wenn man schon nach der 4. Klasse ein Drittel der Kinder nicht mehr hinreichend lesen kann, um den Schulstoff in der weiterführenden Schule aufmerksam den wahrnehmen zu können, damit interagieren zu können, partizipieren zu können, ist der Rest der Schullaufbahn gelaufen. Insofern müssen wir wirklich sehen, wie können wir mit den Ressourcen, die wir haben, die Lehrkräfte, die wir haben, auch Bildungsziele, die ja gesellschaftlich ausgehandelt sind, wie können wir das weiterschreiben, wie können wir das unterstützen, die Lehrkräfte, die Lernende. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig bislang prominent in der Diskussion, dass es sehr viel Visionen gibt, aber weniger, was gehen wir jetzt konkret an? Es wird sehr viel diskutiert, sehr viele Panels, aber wenn man sich anschaut, die konkreten Lösungen, die Lehrkräften in der Praxis jetzt mit KI unterstützen, Das ist dann eher sowas wie, ach schau mal, damit kannst du auch was ausprobieren. Und die Lehrkräfte haben ja nur begrenzt Zeit zum Ausprobieren. Es ist interessant, sich zu entwickeln. Es ist interessant, neue Werkzeuge. Aber letztendlich wollen die 5 Minuten vom Unterricht jetzt wissen, okay, kriege ich eine Unterstützung oder muss ich doch wieder alles selber machen? Kann ich einen Teil des Feedbacks auslagern, zu Hause arbeiten? Kann ich, wofür, was ich eigentlich machen will, kann ich dieses System nutzen? Ich glaube, die Diskussion kommt im Moment etwas zu kurz gegenüber der Diskussion, wie sehen neue Lernkulturen aus? Brauchen wir noch Schulen? Und da denke ich ganz klar, also ich habe noch, sagen wir mal, 10, 15 Jahre als Prof vor mir bis zur Pensionierung. Und ich denke, in dieser Zeit wird es Schulen geben, es wird Lehrkräfte geben und es wird diese Herausforderung müssen wir adressieren, damit wir Kindern zur gesellschaftlichen Teilhabe verhelfen. Wir müssen bildungssprachlich, fremdsprachlich, fachliche Kompetenzen ihnen ermöglichen. Und da müssen wir erstmal von den Voraussetzungen ausgehen, die es gibt. Und mit der Vision, ich habe nichts gegen Visionen, aber ich möchte, dass wir nicht vergessen, jetzt den Herausforderungen auch etwas mit den neuen Methoden entgegenzustellen und Lehrkräfte zu befähigen, Schülerinnen zu befähigen und dadurch Bildung konkret im Moment zu verbessern. Darum geht es mir.
Wenn du sagst Moment und Gegenwart, was ist das so aus fachlicher Sicht bei dir? Ist das so eine Sache, die tatsächlich jetzt auch in diesem 1-2-Jahres-Rhythmus zu sehen ist, wo man sagt, irgendwie, da sind wir gerade, das sehen wir gerade im Kommen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, da haben wir das schon seit 10 Jahren und dann wird sich in den nächsten Jahren noch nichts tun? Also ich finde, eine zeitliche eine Dimension zu gewinnen, immer sehr schwierig in der Themendebatte, weil es ja viele Evangelisten des Themas gibt, die sagen, ja, schon im nächsten halben Jahr werden wir das sehen oder in den nächsten 2 Jahren das. Also was bedeutet eigentlich Gegenwart, wenn du sagst, was wir jetzt haben?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist da, dass man das tatsächlich ausdifferenziert. Also danke für die Frage, weil im Moment ist ja häufig so KI in der Bildung. Ja, was für KI in welcher Bildung? Also wenn wir mal beginnen mit, welche Bildungsprozesse gibt es denn? Und dann konkret deine Frage, was kann man jetzt schon? Dann ist es so, dass wenn man sich überlegt, wie gestaltet man Inhalte? Und das ist ja häufig eine Co-Konstruktion. Das heißt also, die Lehrkraft bietet gewisse Dinge ein, führt ein. Aber man möchte auch aktive Partizipation der Schülerinnen und Schüler. Insofern muss man sich jetzt die Phasen des Unterrichts überlegen. Wenn man ein Thema zum Beispiel einführt, dann kann man es entweder so data-driven und exploratory machen oder die Lehrkraft führt ein. Da ist es so, das kann man zwar digital unterstützen, so exploratives Lernen, dass die Kinder selber recherchieren und so weiter. Aber dazu braucht man erstmal wenig KI, sondern dazu braucht man zum Beispiel, ja, Medienkompetenz muss da vermittelt worden sein, dass die Schülerinnen, Schüler selber gewisse Quellen identifizieren können und so weiter. Diese Möglichkeiten gibt es schon. Heutzutage gibt es leicht zugängliche, je nach Themenbereich, Informationen. Da braucht man aber auf alle Fälle, woran ja auch gearbeitet wird, Schülerinnen, die diese Medienkompetenz erworben haben, sodass sie dann nicht in jedem Fach dann nochmal unterrichtet werden muss, sondern sodass man davon ausgehen kann, dass zum Beispiel zum Explorieren eines Themas gewisse individuelle methodische Kompetenzen da sind. Das kann man jetzt schon, auch dann der Bereich, wenn man jetzt überlegt, wie kann ich jetzt an einer Diskussion teilhaben, dann ist das so, dass in jeder Diskussion, die fachlich ist, die sprachlichen Kompetenzen eine große Rolle spielen. Das heißt also bildungssprachliche Fähigkeiten in Deutsch oder auch fremdsprachliche Fähigkeiten, wenn ich im Fremdsprachunterricht bin, um da aktiv mitmachen zu können, muss ich die Arten der sprachlichen Mittel, die ich nutze in Bildungssprache, tatsächlich flüssig können. Also ich kann nicht anfangen, mir zu überlegen, ach, das ist ja hier Nominalstil oder ich muss dann auch Meinungen einbetten können. Er behauptet das, er vermutet das. Das sind alles Dinge, die, also in diesem Fall Bildungssspracherwerbsdinge, die man einüben muss. Wie kann man Dinge einüben, auch im Fremdsprachbereich? Dafür gibt es auch schon viele Systeme, angefangen von dem allseits bekannten Vokabeltrainern. Das sind also Systeme, die schrittweise verbessert werden, durch Integration zum Beispiel von Spacing Effect. Das sind Systeme, die versuchen zu erraten, wann man wohl ein, oder zu modellieren, das ist eigentlich mehr Wissenschaft als erraten, zu modellieren, wann denn ein Wort wieder vergessen sein wird, sodass man es rechtzeitig wiederholt. Und solche Arten von Systemen gibt es durchaus jetzt schon. Und das heißt, Vokabel lernen kann man wissenschaftlich fundiert mit quasi KI-basierten, das heißt also menschliche Intelligenz modellierenden Systemen, zum Beispiel zu erraten oder zu modellieren, wann jemand was vergessen haben wird. Die kann man jetzt schon einsetzen. Auch Übungssysteme, zum Beispiel, wenn ich früher etwas auf Papier geschrieben habe in einem Workbook, ist es jetzt möglich, schrittweise einen Schüler, eine Schülerin Aufgaben bearbeiten zu lassen. die dann sofort mit Rückmeldung ausgestattet dem Schüler, der Schülerin in ihrer Lerngeschwindigkeit ermöglichen, ein Konzept zu verstehen, diese Aufgabe erfolgreich zu bearbeiten, während es auf Papier ja erst aufgefallen ist in der Hausaufgabenbesprechung und dann hatte der Schüler, die Schülerin schon längst vergessen, was eigentlich die Aufgabe war und wird sich normalerweise auch nicht melden, um zu sagen, ach sorry, das habe ich nicht verstanden, können Sie das nochmal erklären, weil das ist ja besser, wenn die Lehrkraft nicht weiß, dass man es nicht verstanden hatte, denkt der Schüler. Das ist natürlich ein Missverstehen. Das heißt, es gibt durchaus Bereiche, wo schon erste Ansätze da sind, die jetzt da sind und an denen wir auch weitermachen können, weil zum Beispiel ein großes Problem ist, es gibt ja Übungssysteme, die sind aber häufig noch eher Drill and Kill. Das heißt also, da tippt man ein Wort ein und sagt, Aufgabe falsch, nochmal. Da kann man durchaus sinnvollere Rückmeldungen geben zu Bedeutung und Form. Zum Beispiel, wenn ich eine Leseverstehensaufgabe einfach reinschreibe, it is great, dann könnte man ja erstmal denken, naja, das System gibt ja eine Rückmeldung zur Form. Und wenn es dann sagt, well done, you have correctly uttered an English sentence, dann ist das natürlich nicht lernförderlich, weil die Frage ist, ist der Inhalt dieser Leseverstehensaufgabe eigentlich korrekt? Da muss man also durchaus sagen, sowas wie, you're almost there, but there's information missing. Have a look at the text again. Und in the highlighted passage zum Beispiel. Oder auch dann, wenn man was gesagt hat, dass dann zum Beispiel irgendwie, I gave his book. You gave his book. Why? Dann müsste man, also in diesem Fall habe ich gaved. Das ist eine falsche Vergangenheitsform und da kann man implizite negatives Feedback, gave, also das ist die korrekte Form, im Dialog dann unterstützen, dass jemand aufmerksam darauf wird, dass hier der Inhalt zwar ganz gut war, aber Form korrigiert werden kann.
Diese zwei Arten. Lass mich eine Zwischenfrage kurz da stellen, wenn du sagst, das ist schon da oder wir sehen Ansätze, jetzt wieder reingezoomt auf das Jahr 2024, was heißt das? Da sehen wir Forschungsprototypen, da sehen wir ein Ad-Hack, das nur noch ausgerollt werden müsste und da wären alle Schulen glücklich. Was heißt, wir sehen das schon oder wir haben das schon in der Breite bei diesen Sachen, die du jetzt angesprochen hast?
Also wir haben im Moment schon sowas wie Vokabeltrainer, die verbesserungswürdig sind, gar keine Frage, aber wo schrittweise von relativ einfachen Systemen, die es schon immer gab, quasi so digitale Karteikartensysteme, schrittweise mehr Intelligenz eingerollt wird. Zum Beispiel, welche dieser Wörter muss ich wann wiederholen, ist ein relativ neues Phänomen. Oder auch, wie kontextualisiere ich die Wörter, weil man natürlich festgestellt hat, nur ein Wort und die Bedeutung, das ist schon lange bekannt, seit meiner Schulzeit, das muss man im Kontext lernen. Und da gibt es viele Systeme, die zum Beispiel jetzt auch, wenn man ein YouTube-Video anschaut, dann mit Untertiteln man sich dann auf Wörter klicken kann und dann sagen, hier, diese Wörter möchte ich mir behalten. Da werden Vokabellisten erstellt. Die gibt es schon, diese Systeme. Und es wird schrittweise einerseits mehr damit gespielt. Die sprießen im Moment wie die Champignons aus dem Boden, diese Arten von Systemen. Häufig noch wenig durchdacht. Da wird dann zum Beispiel, kann man im Video wirklich jetzt, auf was klicke ich da für das Wort? Ich schaue doch gerade den Film. Ich bin doch interessiert am Inhalt, an der Funktion. Wie soll ich da jetzt auf das Wort klicken? Das geht doch viel zu schnell vorbei. Und also ich glaube, da ist noch viel verbesserungswürdig, aber diese Dinge kann man sich ansehen, nutzen. Wo im Moment tatsächlich die Forschung ist, und darauf bist du, glaube ich, auch hinaus, ist zu überlegen, welche Rückmeldung für wen. Weil man natürlich diese, was man weiß, ist diese Drill-and-Kill-Systeme, wo man einfach sagt, falsch. Da gibt es tausende Webseiten zur Grammatik praktisch, die aber dekontextualisiert, also ohne bedeutungstragenden Kontext, einfach nur Lücken einfüllen und dann richtig falsch Rückmeldung geben. Und die sind problematisch, die müssen erweitert werden, auch in Forschungsprototypen, zum Beispiel unserem Feedbook, wo wir dann statt zu sagen falsch, zu sagen, wie das Beispiel eben, schau doch nochmal im Text, da fehlt Information, oder dann die Regularität geben, zum Beispiel, wenn jemand sagt, this book is more heavy, statt heavier, kann man sagen, wie war das nochmal? Welche Wörter verwendet man mit more? Schau doch nochmal, und dann kann man zum Beispiel auch Links bieten, wo man das noch nachlesen kann. Und diese Art von Intelligenz, in Anführungsstrichen, also KI-basierte Rückmeldung, daran arbeitet die Forschung. Und das Interessante daran ist tatsächlich, man kann sich fragen, warum Forschung, ist doch klar, gibt halt Rückmeldung. Aber der große Unterschied ist der individuellen Unterschiede, nicht für jeden Schüler sind die gleichen Rückmeldungen lernwirksam. Man kann zum Beispiel zeigen, dass gibt es eine Doktorarbeit von Simon Ruiz hier aus meiner Gruppe, dass selbst unter jetzt Studentinnen, wo man davon ausgehen kann, das sind relativ akademisch interessierte Menschen, die studieren immerhin, aber selbst da war es so, dass wenn man die obere Hälfte der Studentinnen nimmt nach Arbeitsgedächtniskapazität und die untere Hälfte, dann haben vor allen Dingen die mit der größeren Gedächtniskapazität von sogenannten metalinguistischen Feedback profitiert, also Regeln. Während die untere Hälfte hat mehr von Beispielen profitiert. Und da sieht man genau, aha, Forschung zeigt also, dass wenn ich etwas weiß über die individuellen Unterschiede, zum Beispiel zu Arbeitsgedächtnis, da unterscheiden sich die Menschen halt einfach. Dann kann ich auch besser Rückmeldungen liefern, die dann passen und lernwirksam sind, während wenn ich nur weiß, falsch, das ist nicht lernwirksam. Das ist, es geht nicht darum, etwas richtig zu können, sondern es geht darum, verstanden zu haben, welches Konzept und die Regularität ich brauche, um das richtig zu machen. Und das ist eben der Unterschied zu einem Spellchecker oder Grammarchecker. Ein Grammarchecker, da geht es darum, wie in Word, wie schreibe ich den Text richtig? Bei Tutorsystemen, intelligenten Tutorsystemen wie dem Feedbook, geht es darum, wie erkläre ich der Person die Regularität so, oder gibt Beispiele für die Regularität, dass verstanden ist, wie man das macht, nicht das Produkt zählt, sondern der Lernschritt zählt, die Unterstützung des Lernens.
Bevor wir da jetzt tatsächlich gleich nochmal in die Tiefe gehen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der für Anschaffungen in der Schule zuständig ist, sind die Sachen, die du bisher genannt hast, Sachen, wo man sagen kann, da kann man schon mit gutem Gewissen Geld für ausgeben? Das ist ja so die Frage, wo sie es dann spannenderweise stellt. Investiert eine Lehrkraft, eine Schule, eine Fachschaft, einen Träger in sowas wie diese Vokabeltrainer-Apps oder sowas? Stand Ende 2024, ist das sozusagen die Grenze, wo du sagst, da kann man für den Normalbetrieb, für den Regelbetrieb Geld ausgeben? Oder ist das auch was, wo du sagst, das ist was, was weiter in Arbeit ist und vielleicht sehen wir es in den nächsten Jahren?
Also ich wäre im Moment sehr vorsichtig, weil es ist so eine Art Aufbruchszeit und im Moment ist sehr unklar, wie zum Beispiel Digitalpakt 2, wie eigentlich die Finanzierung des Bildungssystems aussieht und was davon wer tragen sollte und müsste. Und eine große Gefahr zum Beispiel darin ist auch, dass wenn wir sagen, Digitalisierung ermöglicht Teilhabe, dann ist die große Gefahr, dass wenn es privat finanziert ist im sogenannten Nachmittagsmarkt, nur durch die reichen Eltern, dann wird es eben nicht Teilhabe in der Breite, Bildungsgerechtigkeit wird nicht erhöht. Diese Diskussion ist im Moment eine gesellschaftliche Diskussion. Ich würde im Moment noch nicht sagen, kauft Produkt A, B, C. Da war es so, wir haben Stiftung Warentest tatsächlich vor Jahren mal einen Test gemacht, war ich auf dem Panel. Wir sollten die Kriterien festlegen, nach denen die Qualität von Sprachlern-Apps für Geflüchtete bewertet werden konnte. Und damals hat nicht eine einzige Lern-App auch nur eines der Kriterien bestanden. Das heißt, die Zeit ist zwar weitergegangen, wir haben eine sehr schnelle Entwicklung im Moment, aber ein Großteil der Systeme, die im Moment da sind, sind in der wilden Explorationsphase. Wir schauen mal, wie wir schrittweise Dinge schnell auf den Markt bringen, ohne dass jetzt schon sich rauskristallisiert hätte, welche Prinzipien systematisch wo evaluiert und tatsächlich nachhaltig den Lernerfolg verbessern. Ich würde im Moment also sagen, nicht die Schulbücher abschaffen, nicht den Unterricht komplett ändern, sondern sammeln, welche Herausforderungen Lehrkräfte an der Schule im Moment sehen und dann schrittweise schauen, wie ich die adressiere. Zum Beispiel Sprachenlernen, Fremdsprachenlernen, Vokabel-Apps. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu unter den Lehrerinnen. Und da würde ich als erstes mal sammeln, was die Schwerpunkte sind. Also im bilingualen Unterricht ist das anders als in anderen zum Beispiel. Und dann kann man tatsächlich mit diesem Kriterienkatalog, denke ich durchaus, in ein, zwei Jahren wird das schon nächstes Jahr, denke ich, werden Systeme schrittweise diesen ersten Proof-of-Concept-Stage hinter sich lassen und dann das dann systematisch, das Lernen im Konkreten unterstützt wird. Im Moment, glaube ich, ist es gefährlich, schon davon auszugehen, dass es etablierte, wissenschaftlich fundierte Lösungen gibt. Es ist eher so, dass die Lösungen beginnen, Erkenntnisse zu integrieren. Und man muss auch ganz klar sagen, die Wissenschaft weiß ja nicht alles, sondern die Wissenschaft weiß bis jetzt sehr viel aus Laborsituationen. Unsere Forschung geht zum Beispiel genau dahin, dass wir dann jetzt sagen, in ganzjährigen Feldstudien, was passiert denn tatsächlich in der Bildungspraxis, wenn jetzt motivationale Faktoren, kognitive Faktoren, sprachliche Faktoren, fachliche Faktoren, soziale Faktoren, die interagieren ja alle gleichzeitig. Und das Interessante ist jetzt, was im Labor vielleicht ein wichtiger Effekt war, ist vielleicht in der Praxis gar nicht so wichtig, wie das zum Beispiel, wie erkennt das System, dass das Meerschwein gestorben ist und der Schüler deshalb jetzt keinen Bock hat, diese Hausaufgaben zu machen. Und dafür ist ganz klar, das wird das System auch in 5 Jahren nicht erkennen, das muss die Lehrkraft. Also, die Rolle der Lehrkraft wird keineswegs ersetzt, sondern umso wichtiger, weil sowohl der systematische Einsatz, wann kann ich Dinge schon an eine KI-basiertes System geben, als auch, was muss ich selber leisten, das ist das klassische Upskilling, also das, was ich früher musste. Viele triviale Tätigkeiten werden abgelegt, also Korrekturaufgaben werden reduziert, aber die Kompetenz muss zunehmen, dann zu entscheiden, wann kann ich mich verlassen auf ein solches System, auf ein KI-basiertes System, wann kann ich mich nicht verlassen auf ein System und welche Aufgaben sind genuin menschlich, kommunikative, soziale, motivierende Aufgaben wird man nicht abladen können und wollen. Und insofern ist die Lehrkraft, im Moment kann man nicht in den Shop gehen und Zeug kaufen, sondern man muss sich erstmal überlegen, welche Aufgaben will ich auslagern und dann schauen für diese ganz konkrete Aufgabe, welches Produkt liefert das? Und ich würde sehr warnen vor diesen eierlegenden Wollmilchsauen. Schau mal, ChatGPT ist doch schon so ein Art Tutor-System, oder? Das redet doch mit dir. Dann schreibt man ChatGPT im Prompt, tu so, als wärst du ein Tutor. Naja, was weiß denn dieses System von diesem Schüler, diesem individuellen Schüler, dieser Schülerin? Was weiß denn das System von den curricularen Zielen, die ich habe? Was weiß denn das System von unterschiedlichen didaktischen Zugängen? Und die Antwort ist, naja, zufällig mal das eine oder andere. Aber wir wollen ja nicht, stellen Sie sich vor, Sie gehen auf die Straße und statt einen Englischlehrer in die Klasse zu schicken, nehmen Sie irgendeinen Menschen, der kann doch Englisch. Ja, ja, hey, geh mal in die Klasse, schau mal, was passiert. Interagiere, ist doch gut. Du kannst doch einfach Dialog. Dialog ist doch das, was es treibt. Und das wäre genauso irrsinnig, wie einfach zu erwarten, dass ein ChatGPT besser ist als ein x-beliebiger Mensch, der tatsächlich einen Dialog unterstützt. Und da müssen wir jetzt hin, dass wir konkret dieses System erweitern, um diagnostische Fähigkeiten, didaktische Fähigkeiten, curriculare Kenntnisse, um dann eben gezielt konkrete Dinge auszulagern in digital unterstützte Systeme.
Dann gehen wir jetzt da auf sozusagen nächstes Level. Du hast schon die Begriffe genannt, intelligente tutorielle Systeme oder Tutorsysteme. Es schwirren die Begriffe von adaptiven intelligenten Systemen oder überhaupt adaptiven Systemen rum. Kannst du für uns eine ganz kurze Einführung machen? Sind das eigentlich unterschiedliche Begriffe und was ist der gemeinsame Nenner?
Ja, gerne. Das ist auch wichtig, wenn wir das jetzt auseinanderziehen. Wir hatten ja eben gesagt, es geht nicht um Bildung allgemein, es geht nicht um KI allgemein, sondern es geht um tatsächlich unterschiedliche Prozesse. Wir hatten eben gesagt, einen Übungsprozess. Und da kommen ursprünglich aus diesen Übungsprozessen, kommen diese intelligenten Tutorsysteme her, erstmal etablieren von Konzepten, Faktenwissen oder auch eben das nennt sich flüssigen Erwerb. Also zum Beispiel, wenn ich eine Sprache verwende, Fremdsprache, muss ich das oft genug gemacht haben. Es gibt einen Begriff, der heißt Skill Acquisition Theory. Das ist also so wie Fahrradfahren. Wenn ich häufiger Fahrrad gefahren bin, kann ich das irgendwann automatisiert. Und dann kann ich erst dahin fahren, wo ich will oder mit Sprache erst das sagen und verstehen, was ich eigentlich kommunizieren will. Das heißt, ursprünglich gab es Systeme, die gingen aus von so Art stupiden Drill and Kill. Die waren nicht gut genug. Man wollte also hin in Modellieren von Lernprozessen und sagen, aha, wie kann ich individuell unterstützen? Dann kamen die intelligenten Tutorsysteme. Das sind also quasi Systeme, die üben, unterstützen, aber auch modellieren, mit wem interagiere ich eigentlich. Es gibt also Lernmodelle.
Von wann reden wir, wenn du sagst, du machst jetzt einen Abriss? Ist das jetzt ein Jahrzehnte-Abriss?
Das ist tatsächlich, intelligente Tutorsysteme gibt es schon lange. Die gibt es im Einsatz seit den 80er Jahren. Waren natürlich teilweise zum Beispiel beim Militär etabliert. Die waren größtenteils gibt es Forschung, gerade Carnegie Mellon University, wenn Sie Carnegie Learning mal googeln, finden Sie einige Systeme, die schon vor 20 Jahren begonnen haben zu sagen, was sind eigentlich Lernprozesse, wie kann ich die Lernenden modellieren und wie kann ich diesen Lernprozess unterstützen. Wobei Lernen hier ganz fokussiert ist auf den Übungsprozess. Und jetzt kann man darüber hinausgehen und sagen, ich möchte nicht nur üben, ich möchte explorieren. Dann gab es dieses sogenannte Data-Driven Learning. Und das gibt es dann schon länger, also wo die Leute selber sich, zum Beispiel heutzutage würde man sagen, googeln. Früher hätte man auch gesagt, schau mal in Corpora, in großen Textmengen, such Beispiele suchen. Da war also die Idee, das war ein anderer Bereich, wo man erstmal den Kindern den Lernenden allgemein ermöglicht, selber einen Bereich zu explorieren, selber Dinge festzustellen, zu noticen, heißt das im Fremdsprachbereich, sich bewusst zu werden, was es da alles gibt, viele Beispiele sehen und dann von den Daten, Data-Driven Learning, zu kommen, zu generalisieren. Das war ein anderer Strang. Gibt es aber auch schon durchaus seit den 2000ern, seitdem es Datenmengen gibt. Man muss sich vorstellen, früher gab es zwar, was weiß ich, irgendwelche Spiegel oder so, gab es durchaus in elektronischer Form, aber das waren Kopien, das waren Bilder. Da waren keine Texte drin. Das heißt, dass tatsächlich Sprache als Text verarbeitbar, suchbar ist, ist auch noch nicht so lange her, so 20 Jahre, wo man das, ja gut, 25 Jahre, wo man diese Datenmengen hat, dass man diese Data-Driven Exploration macht. Ja, und dann kommt die nächste Phase praktisch. Wir haben jetzt Übungsprozesse besprochen, wir haben so Exploration besprochen. Dann gab es natürlich nicht nur Texte, sondern Multimedia-Lernen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Technologien. Die älteren Grauhaarigen unter der Zuhörerschaft werden sich vielleicht noch an irgendwelche Bildplatten erinnern, DVDs und so weiter. Und das ist ja auch etwas, vor wenigen Jahren konnte man natürlich nicht Farbkopien an alle Schülerinnen ausgeben oder Videos immer schauen. Da gab es dann Fernsehräume, wo man hingegangen ist. Das ist ein anderer Strang wiederum. Das heißt, multimediale Unterstützung des Lernens, die aber erstmal nicht intelligent war. Und was jetzt die letzten Jahre passiert ist, ist dann, jetzt ziehen wir also zusammen den Übungsprozess, den Explorationsprozess und den multimedialen Prozess. Wenn man die zusammenzieht, ist man jetzt in der heutigen Zeit, wo man im Prinzip diese verschiedenen Aspekte alle gleichzeitig zur Verfügung hat. Und was dazugekommen ist dann jetzt in den letzten Jahren, ist tatsächlich die Frage, wie verschaffe ich denn jetzt unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern, basierend auf dem, der oder die sie sind, tatsächlich einen Lernerfolg, wie kann ich das Lernen unterstützen? Und da ist die individuellen Unterschiede sind sehr wichtig geworden. Man hat immer von Heterogenität gesprochen. Heterogenität heißt, Schülerinnen unterscheiden sich ja nach vielen Gesichtspunkten. Und zwar nicht nur, der kann viel, der kann nix, sondern ganz im Gegenteil, praktisch Unterschiede, zum Beispiel kognitiv, motivational, dann aber auch sprachlich. Bildungssprache wurde immer unterschätzt, dass gesagt wurde, ach, die Matheaufgaben im Abitur waren ja gemein, die waren ja sprachlich kodiert. Naja, so ist halt das Leben. Mathe läuft draußen in der Welt nicht rum in Matheformeln. Mathe ist draußen in der Welt kodiert in Problemen und Probleme werden häufig sprachlich mediiert. Das heißt, sprachliche Kodierung ist ganz wichtig, dass man Leute befähigt und darauf eingeht, auf welchem sprachliche Fähigkeiten haben sie und wie kann ich das fördern. Dann aber natürlich auch fachliche Kompetenzen, je nachdem, was ich schon weiß, kann ich darauf eingehen und darauf aufbauen. Ich kann multiplizieren erst lernen, wenn ich addieren kann, weil es konzeptuell zusammenhängt. Und dann aber auch sowas wie Lebensweltbezug. Wenn ich einem Kind erzähle, ein Beispiel gebe für Thermodynamik in der Physik und ich gehe davon aus, dass die zu Hause einen Swimmingpool haben und jemand anders sitzt irgendwo, ganz trockenes Gebiet, noch nie Wasser gesehen, wenn überhaupt kommt Wasser aus einer Flasche, dann kann ich das, dann hat das keinen Lebensweltbezug. Oder nehmen wir ein besseres Beispiel, weil ja Wasser ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber nehmen wir ein Beispiel Preisbildung. Wir sind im Wirtschaftsunterricht. Und es geht darum, wie der Markt den Preis bestimmt und nicht der Materialwert den Preis bestimmt. Dann ist es so, dass ein Plastikturnschuh, da wissen manche Leute, ja, Turnschuhe können schon ganz schön teuer sein, obwohl sie nur aus Plastik sind. Wer anders kann aber eher besser mit Goldfischen oder Fischen. Guppi ist halt billig. Naja, warum ist der Guppi billig? Ist das irgendwie schlechteres Material oder was? Nee, Guppi ist ein häufiger Fisch, reproduziert sich schnell und so weiter. Und insofern, je nach Lebensweltbezug, kann der eine oder die andere viel besser Angebot und Nachfrage verstehen, an einem Beispiel Turnschuh und der andere eben an einem Beispiel Aquariumfisch. Und insofern kann man die Kinder da viel besser motivieren, abholen und dann eben auch durch dieses, nennt sich Top-Down-Prediction, durch die Erwartungshaltung von der Domäne, dann das neu zu erwerbende verstehen. Und das sind eben Beispiele, da kam also Heterogenität, kam neuerdings hinzu und da sieht man, dass die klassischen Tutorsysteme, die waren viel zu eindimensional. Die waren nur auf letztendlich Wissen in der Domäne fokussiert. Und jetzt hat man aber die Möglichkeit, darüber hinauszugehen, unterschiedliche Aufgaben sprachlich zu formulieren und so weiter.
Was bedeutet Domäne?
Domäne ist, normalerweise hat man eine Domäne, die man versucht zu erwerben. Also das ist, wenn man schaut, Bildungsplan, Erdkunde. Dann stehen da gewisse Dinge drin. Oder Bildungsplan Englisch, den kenne ich jetzt ein bisschen besser. Da steht zum Beispiel drin, in der 7. Klasse lernen Sie verschiedene Gegenden von England kennen. Sie lernen die sprachlichen Mittel, die Sie brauchen, um Vergleiche zu machen. Sie werden lernen, wie Sie Konditionalsätze, also wenn, dann und so weiter machen. Und das ist also die Erwerbsdomäne, in diesem Fall Englisch. Das sind die sprachlichen Mittel und die kulturellen Aspekte. Und die, also das ist praktisch das Lernziel, dass man Kompetenzen entwickelt, die da im Curriculum stehen und die werden abgebildet in so einem sogenannten Tutorsystem, explizit im sogenannten Expert Model und das Lernermodell versucht sich sozusagen hinzubewegen zu diesen Kompetenzen, die Konzepte kennenzulernen in der explorativen Phase, die Regularitäten so einzuüben, dass man die kann ohne Aufmerksamkeit, dass man diese Fertigkeiten kann, wie Fahrrad fahren können und sich nicht erstmal fragen, okay, jetzt muss ich da wieder aufsteigen, ich will eigentlich schwimmen gehen, okay, was mache ich? Das ist in Fremdsprache genauso. Dass man eben sich nicht fragt, wie ging das nochmal mit den Konditionalsätzen, sondern sagt, ich möchte jetzt über die Regeln der Handynutzung reden auf Englisch. Dann kann ich sagen, if we had more time with the mobile phones, we'd be happier. Dann, und das kann ich nur dann flüssig sagen, wenn ich diese Konstruktion if, we had, we would be eingeübt habe. Und das ist eben die Art von Prozess, den ich da unterstütze mit diesem System, aber immer mit dem Hinblick darauf, was sind die, die Kenntnisse und Kompetenzen, die in diesem Fach für diese Jahrgangsstufe das Ziel ist. Und wichtig ist dabei, das ist nicht so nach dem Motto, ja, nicht das Falsche lernen, sondern Erwerb passiert nicht zufällig. Also egal, was ich unterrichte, das Kind lernt das schon. Sondern es gibt Erwerbssequenzen. Das heißt, gewisse Dinge können zu gewissen Zeiten gut erworben werden, wenn man schon gewisse Grundlagen hat, kognitive Grundlagen, fachliche Grundlagen. Und insofern ist durchaus ein Curriculum im Idealfall, die können durchaus verbessert werden an manchen Stellen, aber baut systematisch aufeinander auf. Und dann ähnliche Dinge werden im Spiralcurriculum auch später nochmal wieder drangenommen, sodass man dann praktisch nochmal mit den neuen Kompetenzen diese Art von Fertigkeiten weiter und komplexer schrittweise transferierbar macht. Weil man will ja nicht am Ende ein One-Trick-Pony sein. Ich habe das geübt, ich kann das so. Ich kann das nur so. Sondern man will diese Fertigkeit ja in neuen Kontexten für neue Aufgaben können. Und genau darum geht es. Wie befähige ich jemanden durch Üben, vielfältig üben, tatsächlich dann diese Kompetenz auch nutzen zu können in neuen Kontexten.
Ich notiere für meine persönliche Learnings auch schon mal das One-Trick-Pony. Das kannte ich noch nicht, aber ich kann mir sofort vorstellen, was es ist. Gucken wir jetzt auch da wieder auf die Gegenwart 2024, 2025. Die Tutorsysteme haben in Deutschland eine besondere Debatte erfahren, weil es so Überlegungen gibt, quasi eine staatliche Plattform für solche Angebote zu machen. Habe ich das überhaupt auch nur in dieser kurzen Variante richtig wiedergegeben?
Ja, also es ist in der Tat so, dass wenn man sich anschaut, wir hatten zum Beispiel 2019 ein System entwickelt, damals das schon mal erwähnte Feedbook für den Englischunterricht 7. Klasse und hätten das ganz gerne frei verfügbar gemacht. Ich bin ja Prof an der Uni und insofern alles, was ich mache, stelle ich auch immer frei zur Verfügung auf Webseiten und so weiter. Und damals war es aber schon klar, dass 2019 wir zwar in einer Feldstudie gezeigt hatten, dass spezifische Rückmeldung während der Hausaufgaben ganz klar einen positiven Lerneffekt hat im ganz regulären Unterricht, aber dass wer macht das denn für die 5. bis die 10. Klasse, wer macht das für die verschiedenen Schulfächer, wer bietet dieses System an? Das kann ja nicht alles für Tausende von Schülerinnen nachher die Uni Tübingen zum Beispiel jetzt hosten. Da die Bildungsverlage sich damals außerstande sahen, das selber weiterzuentwickeln, ich habe sie durchaus gefragt, aber es hieß dann auch, dass der Markt ja im gewissen Sinn aufgeteilt ist und die Investition sich erstmal nicht von selber trägt, war es klar, dass die Länder mehr tun müssen. Die Länder sind auch schon aktiv in Bereichen wie zum Beispiel Lernstandserhebungen, Vera. Er wird ja von Landesinstituten organisiert. Aber das ist Testen, das ist nicht Fördern, das ist nicht Unterstützen des Unterrichts. Insofern war dann die Frage, können die Länder systematisch Dinge wie so ein Tutorsystem, adaptive und Lernunterstützung für verschiedene Fächer ermöglichen. Und da haben sich dann im sogenannten länderübergreifenden Vorhaben, die LÜVs, verschiedene Länder zusammengetan und haben Digitalpakt 1-Mittel zusammengepoolt. Und dann nach einem etwas komplexen Prozess dann ans FEU gegeben. FEU ist, man kennt die vielleicht von Filmen, die auch machen für Schulen, aber die machen sehr viel Medien mittlerweile und haben eben auch dieses sogenannte adaptive intelligente Systeme Projekt dann als Ausschreibung von den Ländern übertragen bekommen. Die sollen das bitte organisieren. Es sind alle 16 Länder dabei. Und das ist eine Ausschreibung europaweit, die jetzt also erfolgt ist, auf die sich verschiedene Konsortien beworben haben. Und diese Konsortien, der Auswahlprozess läuft noch. Das soll am Ende dann dazu führen, dass nach einer Entwicklungszeit von 2 Jahren, also 2025, 2026, dann eine Plattform existiert. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so eine Art quasi modernes Moodle-System. Wo man dann nicht nur wie ein Moodle praktisch, da muss man ja alles von selber machen. Es gibt zwar Foren, man kann Aufgaben machen und man kann mit HP5 die auch ein bisschen unterstützt machen, aber das ist quasi ein System, was systematisch adaptives Lernen unterstützen soll, sowohl makroadaptiv, das heißt also Auswahl von Aufgaben, als auch mikroadaptiv, das heißt also Rückmeldungen geben für die individuellen Schülerinnen und die Unterstützung soll passieren für verschiedene Fächer. Aber nach 2 Jahren wird erstmal von diesem Konsortium, wer immer das dann bekommt, den Zuschlag, werden erstmal 2 Fächer, 2 Schulformen, 2 aufeinander folgende Schuljahre unterstützt. Und das soll dann so eine Art offener Marktplatz sein, wo dann verschiedene Anbieter, es kommt vielleicht, ja, wer immer das dann machen will für verschiedene Fächer, kann dann in dieses System das einpflegen. Und das wird eine Mischung sein, wohl dieses System aus quasi, ich hatte ja eben intelligente Tutorsystem erwähnt, das ist so eine Art intelligente Tutorsystem, aber auch mit einer Komponente, die man eher so von ChatGPT kennt, Dialog, Interaktion, sodass man also beides unterstützen will, mehr traditionellere Lernformen, aber auch interaktive, praktisch dialogisches Lernen, ist ein schlechter Begriff, dialogisches Lernen, aber praktisch Interaktion mit einem Sprachtutor. Und da ist, das wird sehr spannend werden, wie diese Art von Brücke dann funktionieren wird. Aber die Idee ist, dass dann Ende 26 die verschiedenen Länder die Option haben, dieses System dann auch auszurollen nach verschiedenen Betreibermodellen, was eben auch im Moment noch heiß diskutiert wird. Und ja, ich freue mich da sehr drauf, dass ich darf das wissenschaftlich begleiten. Das heißt eigentlich sozusagen eine Rückmeldung geben oder auch spezifizieren, was aus Sicht der Forschung wünschenswert wäre, praktisch Impulsgeber, mehr als Impulsgeber werde ich da nicht sein können, weil ja die Umsetzung in der Breite, Forschung ist was anderes als Umsetzung einer großen Plattform für Millionen von Schülerinnen. Aber ich denke, dass der Austausch sehr spannend wird, auch wiederum für die Forschung, weil nur wenn wir in der Praxis tatsächlich Schülerinnen und Lehrerinnen unterstützen, werden wir dann auch in der Forschung für einen bestimmten Datensatz dann die Daten bekommen können, die wiederum Erkenntnisse für die reale Bildung, also Modelle anpassen an die reale Bedürfnisse, weil bloß weil wir sagen, Menschen sind heterogen, heißt das ja nicht, wo ist denn wer, wie heterogen und welche Arten von Aufgaben und welche Arten von Rückmeldungen sind denn für wen tatsächlich lernförderlich? Und das ist also eine sehr spannende Aufgabe. Adaptivität heißt immer erstmal rausfinden, mit wem hat man es eigentlich zu tun und dann sich zu fragen, wo will man eigentlich hin, der Lernende und der Lehrende, die Lehrende, und dann eben welche Methoden sind erfolgreich. Und das ist tatsächlich, die nächsten Jahre werden sehr spannend. Und dann eben hoffentlich auch mit einer Lernplattform, die den Herausforderungen der Bildungspraxis gerecht wird, weil die Lehrkraft eben eigentlich nicht die Zeit hat, normalerweise so, schau doch mal, welches System für dich gut passt, sondern man hat gewisse Herausforderungen. Man möchte dieses Thema, man möchte mit dieser Art von Lernenden eine gewisse Schulform zum Beispiel, eine gewisse Altersklasse. Und dann muss man konkrete Unterstützung bekommen, die Arbeit abnimmt, statt dass noch sozusagen Arbeit dazukommt.
Inwieweit macht es für interessierte Schulen, Lehrkräfte, Träger und so weiter auch schon 2025 Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder würdest du dafür plädieren, abzuwarten, bis der Modellversuch vorbei ausgewertet und umgesetzt wurde?
Das sind ist ein weites Feld, weil wenn ich mich frage, sollte ich jetzt dann akribisch jede Presseverlautbarung von dem Meurers über das AIS-System lesen, dann würde ich sagen, nee, ist Quatsch. Das ist im Grunde genommen schon mal, was rauskommt. Aber wenn ich mich frage, soll ich jetzt mal 2 Jahre warten und Business as usual weitermachen, ist das keine Lösung. Sondern zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, die Welt ändert sich. Wir hatten ganz am Anfang von Medienkunde gesprochen. Also wie kann man Schülerinnen vorbereiten, Mittel, die aktuell vorhanden sind, wie zum Beispiel ChatGPT oder Google oder die verschiedensten Arten von Klassifikationssystemen, Bildklassifikation und so weiter. Wie kann ich die sinnvoll nutzen? Dann ist das natürlich etwas, damit sollte man heute anfangen. Das ist aber nicht zu verwechseln mit, sollten wir weiter in Erdkunde und Fremdsprachen unterrichten und die Bildungspläne da erfüllen? Natürlich beides. Es gibt neue Themen, hat es immer auch schon gegeben. Auch Geschichte, was in Geschichte und Erdkunde unterrichtet wird, hat sich natürlich immer mit der Zeit weiterentwickelt. Und dem sollte man gerecht werden. Auf der anderen Seite sollte man auch das nicht vermengen. Sowas wie Medienkunde ist nicht das Gleiche wie kann ich jetzt Vokabeln besser lernen? Oder wie kann ich Übungsprozesse besser koordinieren? Wie kann ich exploratives Lernen besser unterstützen? Wir müssen also ganz klar differenzieren, was will ich eigentlich erreichen? Und erst wenn ich klar mache mir, was will ich eigentlich erreichen, dann kann ich sagen, welches von dem, was ich erreichen will, kann ich mit aktuellen Werkzeugen schon erreichen? Und da wird man feststellen, dass im aktuellen Stand sehr wenig, gerade Tutorsysteme, ist erschreckend. Der Aufwand war so hoch, das haben die Firmen sich dann lieber nicht geleistet, weil der Markt war ja aufgeteilt. Und insofern, da ist viel in Bewegung. Es ist sehr schön, die letzten Jahre auch durch die Ausschreibung haben sich sehr viele Konsortien beworben. Es haben sich sehr viele Leute mit guten Konzepten da tatsächlich dann Gedanken zugemacht. Und jetzt müssen wir sehen, welche Startups und welche Konsortien tatsächlich dann Dinge auch umsetzen, wer den tatsächlich nachher den Zuschlag erhält. Und dann hoffentlich auch die anderen werden weiterarbeiten an diesen teilweise sehr interessanten Konzepten. Und man sollte dann sich immer um die Passung kümmern. Was will ich erreichen? Und welches Werkzeug tut das schon? Und da kann man sich dann eben schrittweise auf neue Produkte einlassen, die aber, man sollte sich immer fragen, leistet es, was ich eigentlich erreichen will? Und nicht, ist es eine zusätzliche Ablenkung?
Inwieweit ist es sinnvoll, mit der Brille auch schon auf vorhandene Systeme zu gucken, die sozusagen ein bisschen Tutor-System in sich haben? Ich denke jetzt gerade konkret an einen ganz, ganz langen Anhang, den ich gesehen habe. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das war ein Papier von der Vodafone-Stiftung, die ja auch im Forum Bildung und Digitalisierung Mitglied ist, die mal so einen Anhang gemacht haben. Es gibt sozusagen ganz viele Anbieter, die haben verschiedene Aspekte von diesen Tutor-Systemen schon in ihren Produkten integriert. Ist das aus deiner fachlichen Sicht sinnvoll, da auch schon hinzugucken mit diesem Interesse, oder würdest du da auch noch zum Abwarten raten?
Es kommt darauf an, von dem, es gibt nicht nur eine Lösung, ein Weg zur Glücklichkeit. Das ist gerade das, was man mit der Heterogenität festgestellt hat. Es gibt eben unterschiedliche Arten, zum Beispiel Kinder zu motivieren, sprachlich auf sie einzugehen, lebensweltbezüglich und so weiter und so fort. Oder zu erklären, expectancy value. Also warum ist das für dich relevant, jetzt hier zum Beispiel Mathe zu lernen? Ach, du willst Astronautin werden. Okay. Also es gibt sehr viel unterschiedliche Wege. Und genau jetzt hier von diesen, sollte ich mir die Tools ansehen, da würde ich sagen, genau wie eine Lehrkraft, ich kenne viele Lehrkräfte, wir haben viele abgeordnete Lehrkräfte auch bei unseren Projekten. Und das war immer essentiell für die einen Realitätsbezug. Wie spreche ich zum Beispiel mit meinen Kindern? Welche Arten von Rückmeldungen gebe ich in der Klasse? Und da ist es auch so, ich weiß von diesen Lehrkräften, die gehen dann mal auf Didakta oder gehen auf eine Fortbildung von dieser oder jener Verlag oder Firma. Und das würde ich genauso mit den KI-basierten Methoden machen. Und ich würde davor warnen, dass man sagt, mit KI ist jetzt auf einmal alles besser, sondern ganz genauso, wie ich mich früher gefragt habe, bringt es was mit unserem Kollegium jetzt auf dieses andere Lehrwerk mal ein Jahr zu wechseln, würde ich mich fragen, bringt es was jetzt mehr als eine halbe Stunde mich mit diesem Tool zu beschäftigen? Löst es eigentlich ein Problem, was ich habe? Adressiert es eine Herausforderung, die meine Schülerinnen haben? Adressiert es eine Herausforderung, die ich habe? Und wenn es das nicht tut, würde ich es weglegen. Was im Moment eben tatsächlich viel passiert, ist ein unglaublicher Hype über neues Werkzeug, neues Werkzeug, neues Werkzeug. Und es wird viel zu selten gefragt, welches Problem adressiere ich damit? Wie komme ich damit mit dem, was ich eigentlich leisten will, weiter?
Bitte prüfe doch mal folgende These. Dadurch, dass diese Systeme sich schnell entwickeln, unübersichtliche Lage ist und sie tendenziell auch mächtiger sind als die Wahl von Vokabeltrainer A oder B oder Schulbuch A oder B, wird es eigentlich eher schwieriger für die individuelle Lehrkraft, diese Entscheidung zu treffen. Verlagert sich also, Entscheidungsnotwendigkeit verlagert sich damit ja eigentlich eher auf eine größere Ebene und nimmt individuelle Freiheit von der Lehrkraft weg.
Ja, das ist, sehe ich auch als eine große Herausforderung, auch als ChatGPT praktisch die Szene betrat, war irgendwann, jeder fühlte sich gemüßigt, ach, das muss ich mir jetzt anschauen, ach, da muss ich jetzt sehen, wie ich damit lehren kann. Und damals bei der SWK, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, war auch viel in der Diskussion, inwiefern übertragen wir das jetzt an die Lehrkraft, kann das die Lehrkraft alleine bewältigen? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Es ist nicht sinnvoll, dass jede Lehrkraft gezwungen ist, hier setz dich damit auseinander, du musst jetzt eine Wahl treffen. Sondern deshalb ja auch meine Betonung, das ist ein Werkzeug unter vielen. Und gerade dadurch, dass es so extrem mächtig ist, dadurch, dass es so sprachlich professionell agiert, hat man die große Herausforderung, dass das Tool selber einem nicht mehr sagt, was es kann. Früher war es ja so, ich gehe in den Baumarkt, kaufe mir einen Hammer und wenn ich damit dann anfange, meine Scheiben zu reparieren, stelle ich fest, naja, ich zerstöre Scheiben, ich repariere die nicht. Jeder weiß, was ein Hammer kann und was er nicht kann. Wenn man sich jetzt fragt, was kann ChatGPT, dann sieht es erstmal so aus, als ob es alles kann. Das ist letztendlich ein sprachlicher Hochstapler. Jetzt ist die Frage auch, Hochstapler können einem zum Beispiel durchaus sagen, Entschuldigung, wo geht's dir zum Klo? wenn man den irgendwie im Supermarkt trifft und selbst wenn der irgendwie geschniegelt und hochgestochen herredet, kann man schon versuchen, so gewisse basale Informationen da rauszuziehen. Er wird aber, wenn er einen stattdessen in die Putzkammer schickt, dann natürlich auch relativ schnell feststellen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und genau das ist die Herausforderung jetzt hier. Wann ist ein Einsatz sinnvoll? Der Einsatz ist dann sinnvoll, wenn ich mit relativ geringer Investition von mir etwas bekomme, was mich dahin führt, wo ich hin wollte. Und ich auch erkenne, ob ich da bin, wo ich hin wollte. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft sage, schreib mir doch mal schnell einen Text, ungefähr 500 Wörter, sollten 2 Konditionalsätze drin sein und möglichst auch diese Wörter, die machen wir gerade in Vokabeln, wenigstens 2-mal drin. Okay, und da spuckt er was aus und dann schaut man drüber, man selber als Lehrkraft hat die Kompetenz, sagt, ach ja super, ändert 2-3 Dinge noch ab, dann ist man fertig. Wenn man hingegen das den Siebtklässlern selber gibt und sagt, hier, mach doch mal das mit diesem System, dann hat man ein Riesenproblem, weil ein Siebtklässler, der erst noch gewisse Kompetenzen erwerben will, hat nicht die Kompetenz dann zu entscheiden, ob das System ihm das Richtige oder nicht das Richtige gesagt hat. Genau da muss man also überlegen, der Trade-off zwischen, wann könnte ich mit geringem Aufwand entscheiden, ist dieser sprachliche Hochstapler gebildet genug, um jetzt mich hier zu unterstützen? Also kann er oder sie, ja eigentlich nicht sie in diesem Fall, das ist der Hochstapler, bleibe ich jetzt mal maskulin bei diesem, ist wieder eine gefährliche, tricky Frage, müsste man das jetzt gendern? Das zeigt übrigens sehr schön, wir hatten am Anfang ja diesen Ausgangspunkt mit dem Josef Weizenbaum. Und das Faszinierende ist ja, wenn ein System Sprache verwendet, dann attribuieren wir sofort Emotionen, attribuieren wir gerade die Frage, ist das jetzt männlich oder weiblich? Da finde ich Quatsch, das ist ein System. Ja, aber es verwendet doch Sprache und Sprache committet uns ja zu. Sprache ist nicht nur Informationsaustausch. Mit Sprache identifiziere ich, wer ich bin. Ich mache Soziolinguistik, geht darum, wie drücke ich mich durch die Art, mich auszudrücken, wie dadurch ich mich identifiziere mit bestimmten sozialen Gruppen, Kulturen. Und das hat mich so erschreckt an dem Kretschmann-Zitat letztlich, wo er meinte, brauchen wir denn noch eine Fremdsprache lernen?
Das ist ja kurz einordnen für die Leute, die das in der Zukunft hören und nicht mehr so präsent, also wer weiß, vielleicht setzt das sich ja durch, aber vielleicht kurz zur Einordnung, was ist das Zitat gewesen? Und
worum das Zitat da? War darum, dass es eine Verkürzung der Fremdsprache, das war ging um Medienbildung versus, Medienbildung ist wichtig, okay, da müssen wir aber auch Platz schaffen. Und dann sagte unser aktueller Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sagte, naja, da müssen wir halt auch was rausnehmen. Zweite Fremdsprache brauchen wir ja eh nicht. Wir können uns einen Knopf ins Ohr stecken doch demnächst und dann können wir die Inhalte einer beliebigen Sprache verstehen. Das Erschreckende an dieser Perspektive ist, das reduziert Sprache auf Informationsaustausch, was eine dramatische Reduktion dessen ist, was Sprache eigentlich ist, weil Sprache eben mediert, wer wir sind. Und das zeigt ja selbst diese uralte Arbeit von Josef Weizenbaum, entsprechender Computer, dem attribuieren wir sofort menschliche Gefühle, Intention, was will der? Man sagt ja selbst sowas wie, mein Computer hasst mich. Man sagt aber nicht, meine Heizung hasst mich. Warum? Weil der Computer eben in einer anderen intellektuellen Art interagiert, unter anderem mit Sprache. Und das ist eben der Punkt, das heißt ja auch so schön, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Konzepte, die wir in Sprache haben, können wir auch besser wahrnehmen. Und insofern muss man sich viel klarer machen, dass dadurch, dass jetzt Systeme wie ChatGPT mit Sprache mit einem interagieren, muss man sich immer fragen, ist das, was inhaltlich da ist, ist das, was von der Form her und ist das, was ich an Funktion daraus bekomme, das tatsächlich, was ich haben will? Und wie vermeide ich und erkläre auch den Schülerinnen, dass ich mit der Produktion von Sprache auch menschliche Züge verbinde, nämlich Intention, Emotion und das als menschliches Gegenüber interpretiere. Mhm.
Mein Computer hasst mich, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde dem Gerät Drucker relativ viel menschliche, hinterhältige Eigenschaften zuordnen. Vielleicht ist das auch ein stiller Protest, weil es sie immer weniger braucht. Das war sehr egal. Ich habe noch ein paar wichtige Fragen auf dem Zettel und wir sind mit der Zeit ja schon fortgeschritten. Du hast gesagt, wir gucken bei den Tools dann am besten darauf, welches Problem lösen die. Gleichzeitig, wenn die Tools dann da sind zur Bearbeitung dieser Probleme, entwickelt sich das Feld ja weiter. Hast du eine Vorstellung davon, was passiert, wenn das mit der Individualisierung und Personalisierung beim Lernen tatsächlich dann immer besser funktioniert? Was machen wir beispielsweise, um gemeinsames Lernen auch zu unterstützen? Wofür haben wir du hast gesagt, du willst schon sowas wie Unterricht beibehalten, sowas wie Fach- oder Klassenverbund beibehalten. Was passiert, wenn dann aber möglicherweise die Unterschiede größer werden, weil zum Beispiel Leute besonders stark ihrem Interessen oder ihrer Neigung nachgehen wollen und dann ganz schnell ganz viel lernen in einem Themengebiet? Ja. Siehst du da tatsächlich dadurch Veränderungen nach dem, sagen wir mal, problemorientierten Einsatz der Technik?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieser problemorientierte Perspektive führt einen ja genau dahin, dass wenn wir jetzt in der Lage sind, Heterogenität insofern zu adressieren, als dass wir jeden und jede befähigen, sich gewisse Skills, gewisse Kompetenzen, Fertigkeiten und dann Kompetenzen darauf aufbauend zu arbeiten. Dann ist natürlich die Frage, was ist dann die Rolle der Lehrkraft und der Peers, wenn also alle Schülerinnen zusammenkommen, das Klassenzimmer, die Schule. Und ich würde das so sehen, eine Metapher, was mir sehr gut gefällt, ist das eines Orchesters. Eigentlich ein Orchester spielt zusammen, um Musik zu gestalten. Es gibt einen Dirigenten, der hat eine gewisse Vorstellung, aber auch jeder und jede Musikantin trägt dazu bei. Es gibt nach wie vor auch in einem Orchester große individuelle Unterschiede. Die Konzertmeisterin, erste Geige, wird natürlich virtuoser prinzipiell spielen können und vielleicht auch eine gewisse Anlage haben, die über das hinausgeht, was jetzt die letzte Pult der zweiten Geige oder Bratsche hat. Aber es ist klar, dass ein Komponist natürlich die verschiedenen Instrumente nutzen wird, um diese Musik zu gestalten und auch der Dirigent, die Dirigentin. Das heißt, was wir auslagern, ist der Prozess der Befähigung eines jeden Mitspielers, eines Orchesters, teilzuhaben am Gestalten der Musik. Das ist also zum Beispiel das fachliche Lernen, Diskussionen über ein Thema in dem Unterricht, das ist jetzt die Musik, oder gesellschaftliche Teilhabe, Diskussionen, Demokratie und so weiter. Partizipation der Gesellschaft setzt voraus, dass ich die Grundlagen habe, die Basiskompetenzen, um damit zu arbeiten. Und dann ist aber ganz wichtig, wie kann denn jetzt die Lehrkraft, die ja so eine Art Dirigentenrolle hat, noch weiter den Unterricht orchestrieren? Es muss einerseits nicht alles nachvollziehen, was individuell unterschiedlich wie geübt worden ist, aber es sollte auf Herausforderungen der gesamten Klasse oder von Teilgruppen eingehen können, braucht also ein Dashboard, muss informiert werden darüber, welche Herausforderungen, welche Probleme hat die Klasse. Als auch zum Beispiel dann auf Individuen eingehen können und sagen, hier, ja, warum hast du denn letzte Woche gar nicht mitgemacht? Und das Beispiel mit dem Meerschwein. Meerschwein ist gestorben, okay, dann schau mal, dass du es nächste Woche nachmachst und so weiter. Das heißt, durch eine Unterstützung des individuellen Lernens werden nicht alle gleich, aber es werden alle über eine gewisse Schwelle im Idealfall ermöglicht, über eine gewisse Schwelle zu kommen, sodass man dann teilhaben kann an dem gemeinsamen Gestalten im Klassenzimmer. Und die Herausforderung für die Lehrkraft ist, die kann sich jetzt nicht mehr, ich habe zwar persönlich noch nie eine solche Lehrkraft getroffen, aber gehört von anderen Lehrkräften, dass es die gibt, die sich verstecken hinter formbasierten Übungen nach dem Motto, ich mache gerne Hausaufgabenbesprechungen, weil da habe ich mein Herrschaftswissen. Das wird es in Zukunft nicht mehr so leicht geben, sondern die Lehrkraft ist jetzt praktisch ein sozialer Gestalter im Fremdsprachunterricht, ganz zentral kommunikative Kontexte, Nutzung der Sprache in kultureller, sozialer und so weiter Hinsicht. Aber auch wenn man an sowas wie Erdkunde denkt oder Geschichte. In Geschichte und Erdkunde geht es ja nicht um das Auswendiglernen von Hauptstädten oder sowas. Da geht es ums Verstehen von Zusammenhängen. Und wenn ich also gewisse Konzepte kenne, wenn ich gewisse Orte kenne, gewisse Zeiten kenne, dann befähigt mich das, mehr in der Klasse mitzumachen und zu diskutieren. Inwiefern ist denn jetzt die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg vergleichbar mit unserer Zeit? Was hat Weimarer Verfassung damals welche Hürden gab es? Haben wir die Herausforderung auch jetzt? Werden gewisse Bundesländer unregierbar? Was heißt das für die Demokratie? Diese Fragen kann ich erst attraktiv diskutieren, wenn ich gewisse Konzepte kenne, Weimarer Verfassung, wenn ich davon schon mal gehört habe. Und das ist genau die Idee, Befähigung, dann teilzunehmen an einem Diskurs in der Klasse, die weiterhin von der Lehrkraft sozusagen in der Richtung gesteuert wird, die aber dann viel aktiver gestaltet werden kann von jedem Schüler, jeder Schülerin.
Ist es eine neue Lernkultur?
Man könnte von einer neuen Lernkultur reden, aber was mir wichtig ist, ist daran, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten des Lernens. Eine neue Lernkultur heißt nicht, hey, wir brauchen keine Kenntnisse mehr, wir reden jetzt einfach drüber. Sondern eine neue Lernkultur kann nur dann entstehen, wenn eben diese Basiskompetenzen mit Kenntnissen, also ohne Kenntnis kann man diese Kenntnisse nicht nutzen, um basiert darauf dann die zu transferieren, zu interpretieren und mit anderen im sozialen Kontext zu interagieren. Wir brauchen also tatsächlich eine neue Lernkultur, ist aus meiner Sicht so ähnlich wie postmoderne Architektur. Wir brauchen alle diese verschiedenen Komponenten. Postmoderne Architektur, da haben wir da ja hier noch so ein bisschen Barocktürmchen und da noch das. Bei der Architektur kann man sich fragen, braucht es das oder wäre ein Stil nicht besser? In der Lernkultur ist klar, es braucht alle diese Komponenten. Es braucht, ohne Vokabelkenntnis kann man sich nun mal nicht flüssig über irgendwelche Inhalte unterhalten. Wie kann man Vokabeln lernen? Naja, dadurch, dass man sie nutzt. Wie befähigt man die Nutzung von Vokabeln? Man macht motivierende Kontexte, möglichst kontextualisiert, aber auch Übungsprozesse. Ohne Übungsprozesse, ohne Wiederholen von den gleichen Wörtern merke ich sie mir nicht. Und insofern ist für mich die neue Lernkultur eine Lernkultur, diese ganzen unterschiedlichen Arten, die es braucht, um Kompetenzen zu erwerben und nutzen zu können, sinnvoll mit sogenannten hybriden Teams erreichbar macht. Die Lehrkraft spielt eine zentrale Rolle, aber auch technische Unterstützung und digitale technische Unterstützung kann eben mehr individuell auf Schülerinnen eingehen als ein altes tradiertes System, was die Lernenden gar nicht modelliert hat, kann dementsprechend auch gar nicht auf die individuellen Unterschiede eingehen. Und das kann ich tatsächlich als Wissenschaftler belegen. Wir haben eine Studie gemacht zum Allee-System, da geht es um wirtschaftliches Lernen, 8. bis 10. Klasse, zusammen mit dem IÖB und Uni Lüneburg, den Kollegen, und haben eine Studie gemacht, ganz unterschiedliche Gestaltung von Aufgaben, sprachlich, fachlich, kognitiv, unterschiedlich die gleichen Inhalte dargestellt. Dann gab es dann 700 statt nur irgendwie 60 Aufgaben. Und da kam tatsächlich raus, dass dann mehr Schülerinnen weiterkommen, weil sie in unterschiedliche Arten und Weisen diese Konzepte sich erarbeiten können. Und diese Art von Adaptivität ist eben etwas, das wird mehr in hoffentlich in nächster Zeit kommen. Heterogenität ernst nehmen auf allen Dimensionen, nicht nur fachliches Wissen, auch sprachlich, kognitiv, motivational, sozial, dass man eben unterschiedliche Schüler unterschiedlich befähigt, sich diese Konzepte zu erarbeiten und dann in der Schule gemeinsam darauf aufbauen zu können.
Ich fürchte für meinen Fragezettel, dass das eigentlich schon eine sehr gute Antwort für die Schlussfrage war. Welchen Auftragaufbruch möchtest du? Möchtest du ergänzen?
Ja, ich denke, für mir ist tatsächlich dieser Punkt sehr wichtig, dass wir wegkommen von dieser Deus Ex Machina, da kommt ein neues Ding, müssen wir jetzt halt machen oder auch ist das toll und wir lassen uns ablenken. Also mein Schlussplädoyer wäre tatsächlich diese Art von Informatik als Brücke zur Gesellschaft. Ganz am Anfang hatte ich das ja mit Josef Weizenbaum, dass wir das sehr ernst nehmen und dass wir nicht technische Lösungen als Ersatz für unsere eigentlichen Probleme sehen, sondern dass wir uns konkret überlegen, was möchten wir adressieren und dann die Vielfältigkeit des Lernens und die Vielfältigkeit der Lernenden und Lehrenden berücksichtigen und dass wir nicht jetzt glauben, Technik ersetzt die Auseinandersetzung damit, wie kann wer am besten lernen, sondern es ermöglicht erst, dass wir konkret das adressieren und dazu müssen wir Wünsche äußern, gerade auch Lehrkräfte können auch gerne bei uns an den Studien mitmachen und dass wir die Heterogenität, die Herausforderungen, die Ziele besser unterstützen und in diesem Art gemeinsamen praktisch, was sind die Herausforderungen, wie kann Technik das unterstützen, sind das Lösungen und können wir auch iterativ schrittweise Systeme entwickeln, die Desiderate der Schule adressieren, statt dass wir im Moment so tun, als ob da fällt ChatGPT vom Himmel und hey, die Welt ist anders, musst du jetzt was mitmachen. Diese Verkürzung halte ich für hochproblematisch, lenkt nur ab. Lasst uns überlegen, wie wir wen befähigen, unterstützen und dann kommen wir auch mit Technik sinnvoll weiter, sowohl für neue Lerninhalte, die es auch gibt, aber auch die alten Lerninhalte, die curricularen Inhalte dürfen wir nicht vergessen. Und es wäre hochproblematisch, zum Beispiel die zweite Fremdsprache abzuschaffen und dann sich zu wundern, dass Europa auseinanderfällt. Das wäre doch Wasser auf die Mühlen der Nationalisten und da würde ich sehr vorwarnen.
Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut und deinen realistischen Optimismus, kann ich das so zusammenfassen?
Ja, ich denke, realistischer Optimismus, differenzieren, dann kommen wir auch weiter. Differenzieren und Anforderungen stellen, also gerade Lehrkräfte. Sagen Sie, was Sie brauchen. Nehmen Sie nicht einfach das Produkt, was irgendwas bietet, sondern was wollen Sie denn haben? Und dann auch überprüfen, tut es das? Und dann, wenn es das nicht tut, zur Seite legen. Hippe Dinge, die nicht das tun, was wir brauchen, brauchen wir nicht.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für deine Arbeit, Detmar Meurers.
Danke.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.de. forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.